Ich habe schon was gehabt davon, dass ich gekommen bin. Ja, freue ich mich. Ich habe meine Frau, die sitzt da hinten. Ja, also die winkt da. Also könnt ihr gerne nochmal Hallo sagen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir haben uns ja draußen schon mal gesehen. Und ja, es ist uns eine Ehre, hier zu sein. Markus, danke, dass du mich eingeladen hast. Bin gerne hierher gekommen. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch einfach hier die Zeit haben kann und dass wir gemeinsam von dem empfangen, was Gott uns geben möchte. Ja, weil ich bin davon überzeugt, dass Gott ein reicher Vater ist, ja, der gerne Gutes gibt, ja, und der uns gerne beschenkt und der so viel für uns bereit hat. Und deswegen ist es richtig gut, sich darauf einzulassen und zu sagen, hey, beschenk mich mal. Ich darf ganz herzliche Grüße ausrichten, natürlich aus Leipzig. Ja, das ist die ferne Stadt am Rande von Sachsen. Die schönste und größte Stadt in Sachsen. Ich habe extra mein Trinkbecher hier nicht hingestellt, weil der RB Leipzig draufsteht. Also, es ist ein, ich wollte hier nicht Konflikte auslösen, ja, sondern wir wollen hier schön, ja, cool. Zu spät. Ja. Gut, ich will gerne mit euch einsteigen in ein paar Gedanken, die mich schon eine ganze Weile bewegen, weil ich glaube, weil sie ganz grundlegend sind und ganz wichtig sind. Und da will ich mal mit euch reinsteigen. Ich weiß gar nicht, geht die Präsentation? Habt ihr das wieder? Sonst ist es auch egal. Ist jetzt nicht so? Okay. Und zwar möchte ich mit euch reinschauen in den Epheserbrief. Und ich habe meine Predigt mit einer Überschrift versehen heute. Und zwar die Überschrift, ich bin ein Meisterstück. Ja, damit meine ich nicht mich in erster Linie, sondern das darfst du über dein Leben aussprechen. Ich bin das auch, aber wir alle sollen das für uns ganz persönlich begreifen und verstehen. Ich habe festgestellt, dass die Frage, wer bin ich, eine ganz wichtige und zentrale Frage ist, die wir uns alle irgendwann mindestens einmal im Leben stellen. Und meistens ist es nicht nur einmal, sondern wir stellen uns diese Frage ganz oft. Und sie kommt auch immer wieder hoch und sie beschäftigt uns immer wieder in verschiedenen Lebensphasen, ja, kommt das immer wieder ganz neu in unser Leben hinein. Da sind dann solche Fragen, die sich dann damit verbinden, nicht nur wer bin ich, sondern auch die Frage, wo ist denn eigentlich mein Platz? Was macht mich denn eigentlich aus? Ja, bin ich etwas Besonderes oder bin ich das nicht? Ja, was ist denn, ja, was macht mich als Person denn aus? Und all diese Dinge, die fragen wir uns, weil wir auf der Suche nach unserer Identität sind. Weil wir auf der Suche sind danach, ja, wer wir denn eigentlich sind. Und oft ist es so, dass aus dieser Frage heraus auch unsere Verhaltensweisen bestimmt werden. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon festgestellt hast, aber wenn ich unsicher in meiner Person bin, dann verhalte ich mich dementsprechend auch anderen gegenüber. Dann versuche ich entweder, mich so zu verhalten, dass ich von den anderen Bestätigung bekomme. Dann versuche ich alles zu tun, damit jemand anders sagt, hey, du bist aber toll, was bist denn du für ein cooler Typ und so. Ja, also, dass jemand mir Bestätigung gibt, ja, dass jemand mir zeigt, dass ich irgendwie doch was wert bin, weil ich das selber irgendwie nicht empfinden kann und weil ich damit Schwierigkeiten habe. Also unsere Verhaltensweisen spiegeln ganz viel von dem wider, wie es in uns aussieht. Und ich weiß nicht, ob du in deiner Kindheit diesen berühmten Spruch gehört hast, dass deine Eltern oder deine Oma und Opa, ja, bei dem Verhalten, das du an den Tag gelegt hast, vielleicht zu dir gesagt haben, was sollen denn die Leute denken? Ja? Was sollen denn die Leute denken, wenn du dich so verhältst? Ja, wenn du so rumläufst mit der kaputten Hose, ja, und mit halb abrasierten Haaren, was sollen denn die Leute denken? Ja, das ist also etwas, was dann immer wieder auftaucht und das hat genau mit dieser Frage zu tun. Ja, wer bin ich denn? Was macht mich denn aus? Und wie sehen mich denn andere und was hat das irgendwie mit mir zu tun? Also da spiegelt sich eine ganze Menge wider. Wir suchen nach Anerkennung. Wir suchen nach dem Gefühl, wertvoll zu sein. Wir suchen deswegen die Zuwendung von anderen, dass sie uns genau dieses Gefühl geben, dass sie das in unser Leben hineinsprechen und das bestätigen. Und ich finde das schon bemerkenswert. Wir denken ja manches Mal, naja, wenn man so ein Promi wäre, ja, der richtig viel Kohle hat, der ein dickes Boot fahren kann, ja, und alles sowas, dann wäre ich ja richtig dabei, ne? Also das wäre richtig cool. Ja, wenn ich ein Porsche, drei Porsche in der Garage stehen hätte, ja, eine Villa, ja, mein Schlafzimmer wäre so groß wie dieser Raum, ja, und alles Mögliche. Dann denken wir, das wäre super. Und das Bemerkenswerte ist für mich, wenn wir dann in die Klatschpresse reingucken. ja, ich habe damit nicht so viel zu tun, aber ich habe da mal von gehört, dann stellt man fest, dass diese Leute, die scheinbar alles haben, in totale Krisen kommen. Die rutschen ab in Drogen, ja, da ist voll das Chaos im Leben da. Und da merkt man, da ist dieselbe Frage genauso existent. Wer bin ich denn eigentlich? Was macht mich denn eigentlich aus? Ist es das ganze Geld? Ist der Reichtum? Ist der Ruhm? Ist es das, dass mich jeder auf der Straße erkennt? Ja, was macht mich denn aus? Also da spiegelt sich eine ganze Menge wieder. Und wir leben in einer Kultur, so empfinde ich, wo das eine ganz wesentliche Rolle spielt. Ich meine, wir brauchen nur in die sozialen Medien, Netzwerke gucken. Ja, da merken wir, jeder stellt sich da. Ja, jeder versucht, sich von seiner besten Seite zu zeigen, mit einem Selfie. Ja, da wird es dann gemacht. Wir lieben uns selber darzustellen, ja, damit andere dann möglichst viel Likes, ja, uns schenken. Ja, und wir kriegen ja schon eine Krise, wenn wir dann mal ein Foto posten und nach, ja, einer halben Stunde hat das nur einer geliked. Dann fragen wir uns gleich, stimmt irgendwas mit mir nicht? Ja, was ist denn eigentlich los? Hätte ich das? Und dann überlegt man schon fast, dass man das Foto wieder löscht. Ja, weil das irgendwie so peinlich ist, ja, dass nur einer in einer halben Stunde reagiert hat. Ja, auch da schwingt all das mit und all das beschäftigt uns. Ich meine, die ganze Werbebranche macht sich die Suche nach unserer Identität zunutze, dass sie uns etwas anbietet, um zu sagen, wenn du das hast, dann bist du wer. Und wenn ich dann auf die Straßenbahn warte und dann mir die Werbung anschaue, ja, und dann sehe den Typen mit der knappen Hose und denke, da passt du niemals rein. Ja, das geht ja überhaupt nicht. Ja, und dann ist die Frage gleich, wer bin ich denn? Also, ja, wie sehe ich es? Also, naja, gut, das sind nicht zu weit auslassen. Ja. Aber die Werbung macht sich das zunutze. Und was steckt denn dahinter? Dahinter steckt, dass sie einen Mangel, ein Bedürfnis in uns wecken wollen. Ja, dass sie uns zeigen, was wir nicht haben oder was wir nicht sind. Und ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Sache. Und das ist eine gefährliche Sache auch für uns, die wir Jesus kennengelernt haben. Weil ich merke, dass viele Christen genauso in diesem Modus immer noch leben. Dass wir uns nämlich immer über unseren Mangel definieren. Dass wir uns definieren von dem, was wir nicht haben, von dem, was nicht in unserem Leben vorhanden ist. Und ja, das löst dann eine Dynamik in unserem Leben aus. Wir beschreiben unsere Identität ganz oft mit dem, was wir nicht sind, mit dem, was wir nicht haben, mit dem, was nicht in unserem Leben vorhanden ist. Wir sind die nicht genug Liebe im Elternhaus erfahren haben. Ja, wir sind die, ich bin halt so, ja, sag mal, ich bin halt so, ja, was soll ich da machen? Ja, meine Eltern waren scheiße, ja, meine Kindheit war alles kaputt, ja, und ich bin halt so, muss mich halt so nehmen, wie ich bin. Ja, wie die Werbung sagt, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Ja, das ist unbiblisch, ja, das ist völlig unbiblisch, weil Gott was anderes mit unserem Leben vorhat. Ja, weil Gott etwas Neues in unserem Leben hervorbringen will, ja, und er will uns deutlich machen, dass wir nicht die sind, die immer Mangel leiden, ja, sondern Gott kommt mit seiner Fülle in unser Leben hinein, ja, und krempelt uns vollkommen um und verändert alles und stellt alles auf den Kopf. Und wir sollen nicht so funktionieren, dass wir immer die sind, die sich immer beweisen müssen, ja, die immer etwas darstellen müssen, die immer versuchen, den Mangel irgendwie mit Leistung auszugleichen, ja, damit wir am Ende gut rauskommen. Aber so funktioniert das meiste in unserer Umwelt. Ja, ich habe das aufgezeigt mit der Werbung und all dem. Ja, all das ist da. Bis hin zur Partnerwahl. Dass manche auf die Idee kommt, dass er hofft, wenn er den richtigen Partner findet, dass der Partner meinen eigenen Mangel ausgleicht, damit mein Leben perfekt wird. Wenn ich erstmal den richtigen Partner gefunden habe, dann läuft das Leben wunderbar. Na, herzlichen Glückwunsch für den Partner, ja, der dann kommt. Da hast du nämlich ein Problem. Ja, wenn du selber in deiner Identität nicht gesund und heil bist, dann machst du dem anderen damit nur ein Problem. Wenn du nämlich die Bürde auf den anderen legst, dass er das ausgleichen müsste, was dir fehlt. Deswegen glücklich sein bedeutet in allererster Linie nicht den richtigen Partner gefunden haben, sondern glücklich sein bedeutet, dass du in deiner Identität gefestigt bist. Ja, das bedeutet Glück. Also wir merken, ja, wenn man sich da so mit beschäftigt, ist das schon eine höchst komplexe Sache, diese Sache mit der Identität und mit ja, sich selber auch da zu finden. Und ich finde das schon bemerkenswert, und jetzt komme ich endlich zur Bibel, ja, dass Paulus genau dieses Thema aufgreift. Als wenn es auch für ihn ein wichtiges Thema wäre. Und das finden wir im Epheserbrief. Der Epheserbrief ist voll davon. Ja, es ist eine ganz spannende Angelegenheit. Wir haben in Leipzig eine ganze Predigtreihe über den Epheserbrief gemacht und uns immer mit dieser Frage beschäftigt, dass wir unsere Identität entdecken, die Christus uns gegeben hat. Ja, weil das so wichtig und so entscheidend ist. Und ich will mal mit uns einsteigen, gleich in den ersten Vers. Ja, da schreibt Paulus Folgendes. Hört mal gut zu. Oder seht zu. Ja, ihr könnt das sehen. Er schreibt hier, Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen. Er beschreibt damit, wie er sich selbst wahrnimmt. Er beschreibt damit, was er selber ist. Und da fällt mir eine Sache auf. Ja, und ich habe drei Punkte für meine Predigt, ganz klassisch. Ja. Und der erste Punkt, ich habe ihn mal so benannt, Gott hat die Kraft, deinen Namen und dein Schicksal für immer zu verändern. Genau das hat Paulus erlebt. Ja, Paulus hat das erlebt, dass das in seinem Leben passiert ist. Er hat das am eigenen Leibe erfahren. Von ihm wird uns ja ausführlich berichtet. Wir brauchen ja nur in die Apostelgeschichte reinschauen. Da sehen wir dann, ja, was von ihm da gesagt wird. Er hat Veränderung erlebt, sogar sprichwörtlich bis in seinen Namen. Wir reden ja heute noch davon. Selbst Leute, die die Bibel nicht kennen, sagen dieses Sprichwort, man wird vom Saulus zum Paulus. Obwohl das, wenn man genau hinguckt, eigentlich alles gar nicht stimmt so richtig, ja, weil das nur verschiedene Varianten des Namens sind. Aber es drückt was aus, was Paulus tatsächlich erlebt hat. Nämlich eine komplette Veränderung in seinem Wesen, in seinem Dienst, ja, in dem, was sein Leben bewirkt hat. Im Galaterbrief, im ersten Kapitel, da schreibt er Folgendes, hier im 13. Vers. Er sagt hier, ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Das war das, was ihn ausgemacht hat. Sein Name und seine Identität standen für Gefahr. Ja, standen für Gefahr und für Verfolgung. Deswegen ist es gar nicht überraschend, als dann ja diese Bekehrungsgeschichte uns erzählt wird in der Apostelgeschichte, ja, dass dann dort dieser Jünger Hananias entsprechend darauf reagiert. Wir lesen davon im 9. Kapitel in der Apostelgeschichte. Hier heißt es dann, da sagt Hananias, Herr, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen getan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Der hat es also gehört, der wusste, was mit diesem Namen Paulus zusammenhängt. Und als dann Jesus zu ihm sagt, geh doch mal dahin, der sitzt da. Da sagt der Hananias, Moment mal, Herr, du hast wohl nicht die Zeitung gelesen. Ja, bist wohl nicht vertraut mit dem, was ihn eigentlich ausmacht. Zu dem schickst du mich hin? Gott hat einen anderen Plan. Und das hat Paulus begriffen, deswegen schreibt er hier zu den Ephesern, er sagt, er Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen. Und diesen Willen hat er in dem Moment erkannt, ja, als er hier von Jesus getroffen wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Saulus war in Begriff der Bedrohung. Ja, die Betonung lag genau darauf, ja, dass er der ist, der Gefahr bringt. Aber das Wichtige ist, es war so. Es ist dann nicht mehr so, sondern es war so und hier hat sich alles verändert. Paulus hat also eine tiefgreifende Veränderung erlebt, in dem Moment, als Jesus in sein Leben kommt. Das ist so fantastisch. Das liebe ich an Jesus. Ja, das liebe ich an Jesus, dass Jesus Leben verändert. Es gibt nichts auf der Welt, das einen Menschen so verändern kann wie Jesus Christus, der Sohn Gottes. Nichts anderes. Ja, nichts, was so gesund und so heil machen kann, wie das, was Jesus in unserem Leben tut. Ich liebe das, wenn Leute davon berichten, wie sie dasselbe erlebt haben. Ich fand es so spannend, ja, dass es da keine 0815-Lösung gibt, ja, dass Gott so eine Schablone über uns Menschen legt und sagt, bam, 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 ja, und immer auf die gleiche Weise uns begegnet, sondern Gott ist so fantastisch, dass er uns so individuell begegnet, dass jeder von uns seine eigene Reise mit ihm hat. Und seine eigenen Begegnungen. Ich liebe das, wenn Leute davon erzählen, ja, ob es bei Taufzeugnissen ist, ob es in persönlichen Gesprächen ist, wenn dann Leute sagen, hey, so habe ich ihn erlebt. Ja, ich denke an eine junge Frau aus unserer Gemeinde, die bei ihrer Taufe gesagt hat, Mensch, ich habe mich so von Gott entfernt, ja, ich bin da völlig auf den Abwege gekommen und dann, ja, bin ich in Depressionen gefallen, ja, und mein ganzes Leben war am Ende und dann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich mich Jesus wieder neu gestellt habe und gebetet habe, Jesus, sei du mein Boss. Und sie sagt, in dem Moment ist was passiert in meinem Leben. In dem Moment ist was passiert und auf einmal, ja, ist etwas in mein Leben eingezogen, ja, und auf einmal habe ich gespürt, Jesus hat mich rausgeholt aus diesem Loch und hat mich wieder auf die Füße gestellt und seitdem ich diese Entscheidung wieder neu für ihn getroffen habe, hat mein Leben einen ganz neuen Verlauf genommen. Abgefahren. Es ist so stark, so fantastisch. Ich habe mit einem jungen Mann geredet, der hat mir erzählt, er sagte, ja, also ich bin von jemand angesprochen worden und dann bin ich hier in die Gemeinde gekommen und saß im Gottesdienst und habe mir das angehört, dachte, nee, das war komisch für ihn. Ja, und dann hat er gesagt, naja, aber ich komme nochmal wieder. Und dann kam er wieder, war das zweite Mal da, war das dritte Mal da und dann sagte er, und dann passierte auf einmal etwas in meinem Leben, auf einmal war ich wie süchtig. Ja, ich war wie angefixt so, ja, also, ja, auf einmal, ich musste einfach wiederkommen. Ich wusste gar nicht, warum. Ja, und dann kam der Moment, wir machen jeden Sonntag, ja, eine Einladung, Jesus kennenzulernen und, ja, beten mit den Leuten. Und dann war an dem Punkt, wo er genau dieses Gebet mitgesprochen hat. Und dann erzählte er mir, sagte, er war ganz verwundert. Er sagte, auf einmal, da ist was passiert in meinem Leben. Ja, und der war nicht fromm sozialisiert, der kannte die ganzen Vokabeln nicht, ja, und hat nun mit seiner eigenen Sprache, mit seinen eigenen Worten versucht, das zu beschreiben, was dann in ihm eigentlich vorgeht. Das war richtig köstlich, mir das anzuhören. Ja, weil das so anders war, als wir das in unserer frommen Sprache so haben. Aber er sagt auf einmal, da ist was passiert und ich merke auf einmal, mein Leben ändert sich, mein Verhalten ändert sich. Ja, und auf einmal tue ich Dinge nicht mehr, die ich früher immer getan habe, die selbstverständlich für mich waren und ich merke, die sind nicht gut für mich und ich will sie auf einmal nicht mehr. Ich ändere auf einmal mein Leben, ohne dass mir einer das gesagt hat, einfach weil was passiert ist in mir. Ja, verändert sich mein Leben und ich spüre, da ist was Neues in mir. Das ist Jesus. Ja, das ist Jesus, der unser Leben, der unser ganzes Sein auf den Kopf stellt, uns verändert. Und die Worte, die wir hier im Epheserbrief lesen, ganz am Anfang, diese ersten paar Worte, legen Zeugnis davon ab, dass Paulus genau das erlebt hat in seinem Leben und dass er das erfahren hat. Hier spricht nicht ein Mann, der keine Ahnung hätte. Hier spricht nicht einer, der einfach so theoretisch eine Abhandlung macht und sagt, Leute, ja, ich glaube, Jesus kann das. Nein, der hat das selbst erlebt. Am eigenen Leib hat er erlebt, was es bedeutet, Christus zu begegnen und dann, ja, verändert zu werden. Ja, sein Name und sein Schicksal wurde durch Jesus Christus vollkommen verändert. Ich meine, das ist so eine gute Nachricht, oder? Da denke ich mir, wow, wenn er das beim Paulus hinkriegt, dann könnte es auch bei mir schaffen. Ne? Dann wäre er doch auch in der Lage, mein Leben zu verändern, dein Leben zu verändern. Dass Gott nicht überfordert ist mit deiner Situation. Dass Gott nicht dasteht und sagt, also ich habe ja schon viel durch. Also mit Mose, mit David und mit Goliath und all diese Leute, mit denen bin ich ja irgendwie klargekommen. Aber dann sagt Gott zu dir, nein, also bei dir weiß ich auch nicht. Das wird nicht eintreffen. Ja, Gott ist nicht überfordert mit deiner Situation. Selbst wenn du in einer Situation im Moment stehst, wo du sagst, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Und du vielleicht verzweifelt bist, am Boden liegst und sagst, am besten Ende machen. Dann sagt Gott, hör mal zu, ich bin noch lange nicht am Ende mit dir. Ja, ich bin noch lange nicht am Ende, sondern ich stelle dich auf deine Füße. Ich mag, beim Hesekiel, da lesen wir so eine schöne Stelle, da heißt es, ja, da berichtet er auf einmal, er sagt, und der Geist Gottes kam in mich, und er stellte mich auf meine Füße. Das tut Gott mit uns. Er stellt uns auf die Füße. Und er tut es auch in deinem Leben. Ja, egal, wo du dich befindest, egal, wie tief die Grube ist, in der du steckst, Gott stellt dich auf deine Füße. Ja, weil er die Macht dazu hat und weil er den Willen dazu hat. Ja, für Gott ist es keine Frage. Gott lässt dich nicht im Morast hängen, um dir dann zu sagen, ja, hast du das Recht, hast du selber Schuld. Du bist dann so ein Blödmann, ja, dass du da überhaupt reingerannt bist. Ja, wenn du so ein Vollhonk bist, ja, ich soll dich jetzt da rausziehen oder was? Ja, also... Ihr versteht schon, was ich meine. Ja. Es darf eigentlich nicht überraschen, dass wenn wir dann weiter in den Epheserbrief reinschauen, dass Paulus gerade in den ersten beiden Kapiteln, dass er ganz bewusst den Plural verwendet. um nämlich die Epheser mit in dieses Erleben reinzunehmen, um zu zeigen, das erfahre nicht nur ich, sondern ihr erfahrt das. Es ist etwas, was wir gemeinsam erleben, weil Jesus in unser Leben kommt. Er schreibt hier, nur mal ausschnittweise, ja, im ersten Kapitel, Vers 7, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Und daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Erkenntnis geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen. Oder zweites Kapitel geht es gleich weiter. Ja, ab Vers 4. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Hammer. Ja, so gewaltig, was er hier schreibt. Also ich kann da immer nur wieder beten, komm, du Geist der Offenbarung und Erkenntnis, helf mir, das wirklich zu verstehen. Das wirklich zu begreifen, dass es ganz tief in mein Leben hineingeprägt wird. Er bringt uns Rettung, er bringt, gibt uns eine Begegnung, ja, die unser Leben wirklich auf den Kopf stellt. Er schenkt uns Identität, die unser Leben prägt und die uns verändert durch und durch. Und Paulus beschreibt, dass diese Suche nach Identität in seinem Leben, in dem, was er erfahren hat, abgelöst wird von einem Leben, was aus Defiziten bestimmt wird. Ja, dass es also etwas anderes ist, auf einmal aus der Fülle zu leben. Da geht es nicht mehr nur um Verfehlungen. Nein, es geht um Gnade und Fülle, die da ist. Ja, davon wird mein Leben bestimmt. Nicht von meinem Mangel, nicht von meinen Fehlern, nicht von meinem Versagen, nicht von dem, was ich nicht kann, sondern wenn Christus in mein Leben kommt und seine Fülle in mein Leben kommt, wird mein Leben durch seine Fülle und seine Gnade bestimmt. Das ist die wichtige Veränderung, die hier eintritt und die hier deutlich wird. Ich meine, er hat das ja hier beschrieben, wir haben es ja eben gelesen. Und er sagt, wir alle haben früher so gelebt. Früher, da haben wir aus dem Mangel heraus gelebt. Ja, da haben wir uns daraus definiert. Wir ließen uns von unseren Begierden, unserer eigenen Natur leiten, ja, und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Früher haben wir so gelebt. Früher war das so, aber es hat sich was verändert, weil Jesus in unser Leben hineinkam, weil er die Kraft hat, unseren Namen und unser Schicksal vollkommen zu verändern. Das ist das Erste, was mir auffällt hier bei Paulus. Ja, wenn er jetzt anfängt, über Identität zu sprechen. Es ist noch was Zweites. Ich habe euch drei Punkte versprochen. Der zweite Punkt, den habe ich überschrieben. Gott möchte, dass du weißt, wer du bist. Ja, Gott möchte, dass du weißt, wer du bist. Ich meine, wir haben schon festgestellt, dass wir Menschen auf der Suche nach Identität sind und dass unsere Suche unsere Verhaltensweisen bestimmt. Ja, wie wir also reagieren, auch auf bestimmte Situationen. Und meistens setzen wir Anerkennung mit Leistung gleich. Ja, da gibt es ja diesen schönen Spruch auch, den man so verwendet, im Leben gibt es nichts geschenkt. Habt ihr den schon mal gehört? Ja, im Leben gibt es nichts umsonst, ja, sondern man muss immer irgendwo, ja, dafür bezahlen und so weiter. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist deswegen für uns die Gnade Gottes so schwer zu verstehen. Ja, weil wir anders ticken, weil die ganze Welt anders tickt. Ja, und weil dann es so schwer ist, die Gnade Gottes zu begreifen. Es ist dann kaum zu fassen, dass uns jemand etwas schenkt und dass uns jemand liebt, ohne was dafür zu fordern. Ich meine, wir machen das ja schon so, wenn einer kommt und uns irgendwas andreht, ja, dann sagen, und das klingt zu schön, um wahr zu sein, da haben wir sofort den Gedanken, da muss auch ein Haken dran sein. Da stimmt doch was nicht. Ja, da ist doch irgendwas nicht ganz koscher so. Ja? So sind wir gepolt. Ja, das ist unser Modus, in dem wir denken. Das ist das, ja, was in uns steckt. Wir sind skeptisch, wenn das so kommt. Ja, wenn uns einer einfach so was andrehen will. Und Paulus schreibt dann und betont das extra noch einmal. Ich finde das so schön. Er sagt im Epheser 2, ab Vers 8, sagt er, so heißt es hier, noch einmal, Doppelpunkt. Also er wiederholt das, was er gesagt hat. Er sagt, noch einmal. Ja, damit wir es auch wirklich begreifen und damit wir es wirklich verstehen, sagt er denn, durch Gottes Gnade sind wir gerettet. und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Noch einmal, denkt daran, dass du hier das richtig verstehst und richtig aufnimmst, ja, was hier in unser Leben hineingesprochen wird. Es ist bemerkenswert, dass gerade dieser Gedanke des Beschenktseins gerade im religiösen Bereich oft so schwer zu fassen ist. Auch im frommen Bereich. Ich will das mal ruhig genauer fassen, ja, auf uns Christen. Ja, das oft so schwer zu fassen ist für Leute. Ich meine, zu Recht wird immer betont, Jesus ist ja keine Religion, Jesus ist Beziehung, ist auch richtig so. Das stimmt ja, ist genau, bringt es auf den Punkt. Aber das ist gerade so, weil es sich unterscheidet. Weil es nämlich nicht darum geht, dass ich was leiste, ja, sondern dass mir was geschenkt wird. Ich kann Rettung nicht mit Leistung bewirken. Das geht nicht. Da kann ich mich noch so anstrengen, da kann ich tun, was ich will. Ja, also das wird nicht funktionieren. Doch trotzdem kommt das Denken immer wieder hoch. Trotzdem gibt es genug Leute, die genau in dieser Weise ticken, ja, und das so wahrnehmen. Ich meine, das ist so wichtig, das zu fassen. Wir beten mit den Leuten, die sich für Jesus entscheiden, in der Gemeinde immer ein Gebet zusammen, was wir auch vorne an die Folie werfen, dann beten wir das alles zusammen als Gemeinde. Und da beten wir zum Beispiel, heißt es so, die erste Zeile: Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Und ihr glaubt nicht, als wir das Gebet eingeführt haben, was passiert ist. Oder vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Da kamen tatsächlich Leute und haben sich über dieses Gebet beschwert. Haben gesagt, das geht doch nicht, wir können das doch nicht so beten. Da habe ich gesagt, doch, wir können und wir machen das sogar. Ja, weil das genau dem entspricht, was uns die Bibel sagt. Ja, aber das klingt dann, da muss man erstmal mit zurechtkommen. Ich meine, das hier heißt, und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Wir sind oft so gepolt, wenn wir was gemacht haben, wo wir genau wissen, das gefällt Gott nicht. Wenn wir genau merken, wir haben versagt, dann haben wir ganz schnell so einen Modus drin, jetzt muss ich irgendwie so einen Bußgang machen. Ja, früher, wie es auch so üblich war in der katholischen Kirche, mit da erstmal hat man die Peitsche genommen, hat sich erstmal den Rücken zerkloppt. Ja, um irgendwie wieder was gut zu machen, um irgendwie wieder zu zeigen, naja, ich bereue ja und so weiter. Und wir haben immer noch diesen Modus drin, wir haben dann Fehler gemacht und dann ziehen wir uns zurück. Und dann denken wir, Gott sitzt auf dem Thron und sagt, Scheiße, ist beleidigt und schmolter in der Ecke. Und dann musst du erstmal warten, bis er sich beruhigt hat, damit du wiederkommen kannst. Ja, und dann nach 3 Tagen kannst du dich mal wieder annähern, ja, und dann sagen, Herr, es tut mir leid, ja, dass ich da versagt habe. Und dann sagt Gott, du Blödmann, hast schon wieder... Nein, sagt er nicht. Ja. Gerade das macht er nicht, sondern er sagt, hey, du bist willkommen, warum hast du so lange gebraucht? Wo warst du die ganze Zeit? Ja. Und, aber wer das verursacht, ist der Feind Gottes, weil der will uns von Gott fernhalten. Ja, der will uns entfernen und der nutzt diese Zeiten unseres Versagens, um uns einzureden, ja, Gott will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und das ist eine glatte Lüge. Ja, eine glatte Lüge. Ich meine, Paulus stellt ja was heraus. Es ist schon interessant, ihr könnt das ja mal heute Nachmittag, wenn ihr wollt, mal lesen, dass er in den ersten 11 Versen seines Briefes 10-mal die Formulierung in Christus verwendet. 10-mal. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. Er sagt zum Beispiel, du bist in Christus gesegnet mit jedem Segen des Himmels. Du bist mit ihm, ja, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Du bist in ihm heilig und tadellos, du bist in ihm geliebt, du bist in ihm bestimmt zu Sohn und Tochter, du bist in ihm angenommen und angenehm, du bist in ihm erlöst durch sein Blut, du bist in ihm frei von Schuld, du bist in ihm und durch ihn Kenner seines Willens und du hast in ihm ein ewiges Erbe. Das alles beschreibt Paulus hier in den ersten 11 Versen. Ja, und das ist so hammermäßig, ja, weil es so einen Tiefgang hat und weil es so wertvoll ist, was er hier auf den Punkt bringt. Also Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja, Gott scheint nicht so schlecht über dich zu denken, wie du über dich selbst. Ja? Sondern Gott denkt anders über dich. Ja? Gott scheint nicht so schlecht über dich zu denken, wie du meinst. Und deswegen sollten wir ihm das gleich tun. Wir sollten in dieser neuen Identität leben und da hineinfinden und das, was Paulus uns sagt, als Grundlage nehmen, damit wir in unserer Identität reifen und gesund werden. Denn es war immer Gottes Plan, dass wir unsere Identität in ihm finden. Deswegen schreibt Paulus hier im ersten Kapitel, im fünften Vers, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu sein. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Das gefällt mir richtig gut. So, und jetzt zum dritten Punkt. Ich habe ihn benannt, Gott will dich verändern. Ich habe vor kurzem was gelesen, eine Meldung, die ging letztes Jahr im Frühjahr durch die Presse. Und da wurde berichtet, dass man auf einem Dachboden bei einem Haus im Südfrankreich ein Gemälde gefunden hat. Und dieses Gemälde stammte von dem italienischen Maler Caravaggio. Und der war 1500 uns, ja, hat er gelebt. Und das wurde dort gefunden. Und dieses Gemälde wurde eigentlich durch Zufall entdeckt. Ja, man hat das also ganz überraschend gefunden. Da war also ein Schaden am Dach durch das Wetter. Ja, und dann hat also der Besitzer des Hauses, der hat also so einen Verschlag auf dem Dachboden geöffnet, ja, weil er Reparaturarbeiten durchführen musste und fand dabei zufällig dieses Bild, ja, hinter diesem Verschlag. Und niemand hat von diesem Bild gewusst. Ja, wusste keiner, ja, dass dieses Bild überhaupt vorhanden ist, dass es das noch gibt. Ja, und dann wurde dieses Bild begutachtet und Experten schätzen den Wert dieses Bildes, ja, das also 400 Jahre alt ist, auf etwa 120 Millionen Euro. Damit gehört dieses Bild mittlerweile zu den wertvollsten Gemälden der Welt. Ja, und dieses Bild wurde also einfach zufällig irgendwo gefunden. Und ich glaube, uns ist allen klar und auch die Meldung in der Presse war deswegen da drin, weil jedem klar war, dass so ein Gemälde nicht in die Ecke des Dachbodens gehört, sondern in die Öffentlichkeit hineingehört. Jeder soll das sehen, ja, und jeder soll daran Anteil nehmen. Und wenn ich an das denke, was Paulus sagt, dann empfinde ich, Paulus hat eigentlich denselben Gedanken. Ja, Paulus bringt das auch zum Ausdruck, dass er sagt, das, was Gott in dein Leben hineinpflanzt, das, was er mit dir macht, das will er nicht, dass das versteckt am Dachboden irgendwo hinter einem Verschlag passiert, sondern er möchte, dass du selber das merkst und damit dein Umfeld es spürt, dass du jemand bist, der mit Christus lebt. Ich meine, da schreibt er davon. Er schreibt zweimal im ersten Kapitel davon, dass wir Erben und Eigentum Gottes sind. Ja, dass das unsere Identität ausmacht und nämlich mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. So schreibt er hier im 12. Vers. Gott will dich verändern, damit andere Menschen an dir sehen, wie großartig er ist. Also ich stelle fest, es gibt auch Christen, die sind ganz komisch. Ja, und wenn du die kennenlernst, dann sagst du, also den Gott, mit dem du zu tun hast, den will ich gar nicht kennen. Ja. Also wenn der so ist wie du, also nee, dann. Ja. Aber er sagt, Gott möchte dich verändern, ja, damit die Großartigkeit, die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird an deinem Leben. Du sollst nicht auf einem Dachboden verloren gehen, sondern du sollst befreit und fröhlich mit Gott leben, denn du bist ein Meisterstück. Und du bist viel mehr wert als 120 Millionen Euro. Ja, viel mehr wert als dieses Gemälde, was da gefunden wurde. Wir sind Gottes Meisterstück. So schreibt Paulus selber im 2. Kapitel, Vers 10. Ja, in Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Das gefällt mir. Ja, es ist Gottes Wille, ja, dass du das verstehst, dass du weißt, ich bin kein Zufall, dass du weißt, ich bin nicht unwichtig, ich bin nicht unbedeutend, ja, sondern ich bin jemand, ja, den Gott beschenkt und der in mein Leben hineinspricht. Und das Interessante ist, dass von Anfang an das Ziel des Feindes war, genau das zu zerstören, nämlich unsere Identität. Das Ziel hatte er von Anfang an. Das war immer sein Plan, das kaputt zu machen, das in Frage zu stellen, das klein zu reden, ja, und das zu zerstören. Im 1. Mose am Anfang, da lesen wir davon, da kommt die Schlange, da kommt der Feind, sagt, sollte Gott, ihr werdet sein wie Gott. Was passiert da? Das pflanzt etwas ins Herz hinein, eine Verunsicherung in der Identität. Eigentlich hätten Adam und Eva besser geantwortet, dass sie gesagt hätten, wir sind schon wie Gott. Ja, wir spiegeln ihn wieder. Ich meine, wir sind sein Ebenbild. Ja, so wird es uns beschrieben. Ja, dass Gott selber sagt in seiner Trinität, ja, lass uns den Menschen machen, uns zum Bilde. Und dann kommt der Feind und sagt, ihr werdet sein wie Gott. Die beste Antwort wäre gewesen, ja, sind wir schon. Danke, das Angebot brauchen wir nicht mehr. Ja. Aber der Feind streut Lüge rein. Ja, da streut er Lüge rein und bringt, da stellt das alles, alles in Frage. Und er tut das bis heute. Die Strategie, eigentlich ist das langweilig. Ja, aber es ist doch dramatisch, weil der gleiche Trick immer noch funktioniert. Immer noch tausenden von Jahren. Und der Trick, der funktioniert immer noch. Wir gehen immer noch mit der gleichen Lüge auf den Leim. Also muss man sich fragen, ja, warum sind wir so? Ja. Er sieht immer noch Zweifel über unsere Identität und unser Leben hinein. Er tat das vor dem Sündenfall und er tut das sogar noch nach dem Kreuz. An den beiden Punkten, wo unsere Identität eigentlich geklärt sein sollte. Nämlich vor dem Sündenfall war sie geklärt. Das kannst du mir glauben. Und nach dem Kreuz ist die Identität genauso geklärt. Da gibt es eigentlich keine Frage mehr dazu. Aber an beiden Punkten versucht der Feind immer noch, unsere Identität in Frage zu stellen und darüber Zweifel zu sehen und immer noch zu sagen, nein, nein, so verhält es sich ja gar nicht. Deswegen betont Paulus hier, hey, du bist ein Meisterstück. Denk daran, mach das fest in deinem Hirn. Es ist immer noch so, ja, wie Gott am Anfang gesagt hat, und er betrachtete alles, was er gemacht hatte und sagte, es ist sehr gut. Gott will dich verändern. Er will, dass du anfängst, ihm zu glauben. Er will, dass du anfängst, ihm zu glauben und dass du in deiner Identität lebst. Verabschiede dich von diesen Lügen und sag, nee, das glaube ich nicht mehr. Ich glaube dem Wort. Ja, ich glaube dem, was Gott über mich ausspricht. Ich glaube dem, was er zu mir sagt. Ich bin dein Kind, ich gehöre dir, ich bin in deiner Hand, ja, und du, aus deiner Fülle lebe ich. Ich definiere mich nicht über meinen Mangel, ich definiere mich nicht über meine Fehler, ich definiere mich nicht über mein Versagen, sondern ich definiere mich über Christus, der alles für mich getan hat. Ja, und selbst wenn ich dann mal auf der Nase lande, ja, selbst wenn ich dann mal versage, dann stehe ich wieder auf und sage, Jesus, danke, dass du gerade deswegen für mich gestorben bist. Manchmal tun wir so, als wenn Gott überrascht wäre, dass wir versagen. Das ist er überhaupt nicht. Ich meine, er ist am Kreuz gestorben, genau weil er das schon längst wusste, dass wir seine Hilfe brauchen. Und er streckt seine Hand immer wieder nach uns aus. Ja, Gott sagt nicht, huch, das hätte ich aber jetzt von dir nicht gedacht. Ja. Sondern Gott sagt, du, das wusste ich schon. Und deswegen bin ich da, um dir wieder aufzuhelfen. Ja, um dich zu stärken, um dich zu erneuern, um dich zu verändern. Und Paulus betet deshalb. Er hatte dieses schöne Gebet. Er sagt, ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Und dann sagt er im 1. Kapitel, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott für euch gegeben hat, als er euch berief. Und was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk gehören. Paulus hat das selber erlebt. Paulus hat das selber für sich angenommen und für sich verstanden, was das bedeutet, in dieser Identität zu leben. Gott hat die Kraft, deinen Namen und dein Schicksal komplett zu verändern. Und das hat Paulus bewiesen. Und Gott möchte deswegen, dass du weißt, wer du bist, was dich eigentlich ausmacht. Deswegen will er dich verändern, deswegen will er in dein Leben hineinsprechen. Und deswegen ist es das Beste, was du tun kannst, dass du heute, hier und jetzt anfängst, das selber über dein Leben auszusprechen, als eine Proklamation und für dich selber sagst, ich bin ein Meisterstück. Ich bin ein Meisterstück. Ich würde gerne mit euch beten. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du diese Worte, die wir jetzt gehört haben, dass du sie gebrauchen willst, um in unser Leben was reinzuprägen. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du jetzt kommst und dass du jetzt dein Werk an unserem Leben tust. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt in diesem Moment mit Offenbarung kommst in unser Leben. Herr, und ich bete, dass du jetzt kommst und dass du Lüge verbannst aus unserem Herzen. Und dass du jetzt uns frei machst, Herr, und dass du uns das erkennen und begreifen lässt, Herr, wer wir in dir sind. Herr, danke dafür, dass du uns zu einem Meisterstück gemacht hast. Ich will dich einladen, dass du dir einen Moment nimmst und das für dich selber reflektierst. Und vielleicht sprichst du das einfach selbst über dein Leben aus. Sagst, ja, ich danke, dass ich ein Meisterstück bin. Und Jesus, ich bete, dass du kommst und dass du uns freisetzt. Und im Namen Jesu nehme ich jetzt Autorität über jeden Geist der Verdammnis. Und ich nehme Autorität über jede Macht der Lüge in unserem Leben. Und ich zerschlage diese Lüge in Jesu Namen. Und ich spreche jetzt Freisetzung in dein Leben hinein. Und ich spreche jetzt Freisetzung in deine Gedanken hinein. Ich spreche Freisetzung in dein Herz hinein. Und ich sage, alle Zweifel, die sich eingepflanzt haben in dein Inneres, die sollen jetzt entfernt werden. Und es soll eine tiefe Gewissheit in dein Leben hineinkommen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst und Neues hineinpflanzt in unser Herz. Und dass du dich offenbarst. Und dass du es ganz tief in unser Leben hineinprägst. Herr, mach unsere Ohren und unser Herz bereit, richtig hören, was du uns sagst. Komm, Geist Gottes. Wenn du möchtest, lade ich dich einmal ein, deine Hände auszustrecken. Einfach und für dich selber auszusprechen, danke Jesus, dass du mir alles gibst, was ich brauche. Danke, Herr, dass du allen Mangel ausfüllst. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Herr, wir leben nicht aus dem Mangel heraus, sondern aus deiner Fülle. Herr, und wir brechen diesen Teufelskreis des Mangels in unserem Leben. Herr, und ich spreche jetzt Fülle in unser Leben hinein. Herr, lass Fülle erfahrbar werden, auch in der kommenden Woche. Jeden Tag neu, Herr, erinnere uns daran, dass wir aus deiner Fülle leben. Und ich spreche Fülle hinein in deine Identität. Ich spreche Fülle hinein in dein Herz. Ich spreche Fülle hinein in dein Haus. Ich spreche Fülle hinein in deine Finanzen, in dein Auskommen. Und ich sage, dein Haus soll gesegnet sein mit Wohlergehen. Dein Haus soll gesegnet sein mit Überfluss in Jesu Namen. Herr, danke dafür, dass du uns versorgst. Herr, und dass das alles mit einschließt. Und dass wir aus deiner Fülle leben dürfen, Herr. Herr, und wir wollen uns heute Morgen entscheiden, dir zu glauben. Und wenn du willst, darfst du auch das nochmal aussprechen. Sag, Jesus, ich glaube dir. Danke, Jesus. Oh, du bist gut, Herr Jesus. Herr, danke dafür, dass du jetzt was reingepflanzt hast in unser Herz, das du ausgeteilt hast. Und dass wir mit diesem Geschenk, das du uns jetzt gemacht hast, in diesen Tag hineingehen dürfen, in die Woche hineingehen dürfen. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, uns das entfaltest. Und dass die Worte, die für uns wichtig sind, von diesem Morgen, Herr, dass die ihre Frucht tragen in unserem Leben. Und ich segne dich und ich stelle dich unter den Schutz des Blutes des Lammes, dass dir das, was ausgeteilt wurde, in dein Herz hinein, dass es dir nicht geraubt wird, sondern dass es Frucht trägt, ja, und dass es sich entfaltet in deinem Leben. Und dass du spürst, wie Gott mit dir Schritte geht und Dinge tiefer werden lässt und dein Leben verändert und du aus seiner Kraft leben kannst. Herr, danke dafür, dass du das vollbringst in unserem Leben und dass wir das jetzt festmachen dürfen und dass wir dir danken dürfen für das, was du getan hast und dass es sichtbar werden wird, Herr, weil es dein Wille ist. Danke dafür. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.